Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich einen Gast hier, den ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Fabrice ist heute zu Gast. Mit ihm habe ich das letzte Mal ja über das Thema Behavioral Design gesprochen und vor allem, was es da für verschiedene Phänomene und Biases, wie es genannt wird, gibt. Und heute werden wir das Ganze mal ein bisschen aus einer strukturelleren Sicht angehen, wie man das ganze Thema in seinem Team implementieren kann, wie man sich das vielleicht selber aneignen kann und ja, wie man den Methodenkoffer dann noch anwendet. Viel Spaß! Hi Fabrice, herzlich willkommen zum zweiten Mal jetzt bei unserem Podcast. Du bist ja der erste Gast, dem die Erde zuteil wird, beziehungsweise der sich dazu erbarmt hat, nochmal mit mir einen Podcast aufzunehmen. Nee, Quatsch, wir hatten ja, letzte Folge haben wir uns so verquatscht, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir Nachfolgeaufnahme. Dementsprechend freut mich sehr, dass du dich auch diesmal bereit erklärt hast, beziehungsweise Lust hast, mit mir aufzunehmen.
Auf jeden Fall, immer wieder gerne. So schlimm war die erste Stunde doch gar nicht, oder? Also für alle, die den Part 1 gehört haben, es hat schon Spaß gemacht, würde ich sagen.
Es hat wirklich Spaß gemacht und ich muss sagen, das Feedback war auch recht gut.
Nice.
Also sehr, sehr viele Leute fanden die Folge echt klasse und ich habe tatsächlich auch letztens mit einer Psychologin aus Oslo gesprochen. Oh. Die auch eben in der Ecke unterwegs ist.
Ja.
Und die meinte, die also hatte, glaube ich, Bachelor und Master in Psychologie gemacht, jetzt eben im User Research unterwegs und die meinte eben auch, dass sie irgendwie über den Podcast gestolpert ist und sie kann alles so unterschreiben, das heißt, wir haben uns keine Schnitzer geleistet.
Das finde ich fachlich
nicht.
Oh, das ist gut, das ehrt mich tatsächlich immer so ein bisschen, ne, weil mein Background ist ja tatsächlich eher aus dem UX-Design, aus dem Design Thinking und gar nicht aus der reinen Psychologie. Und wenn dann jemand noch irgendwie aus der reinen Psychologie-Forschungsecke kommt und sagt, ja, das, was ihr gesagt habt, das hat schon Hand und Fuß, macht mich natürlich dann irgendwie auch nochmal happy.
Okay. Ja, das glaube ich. Ich war da auch sehr froh über das Feedback. Dementsprechend, herzlich willkommen zu Part 2 Behavioral Design. Wir hatten ja, oder ich hatte in der letzten Folge angekündigt, dass wir so ein bisschen darüber sprechen, wie man dieses Thema eigentlich auch integrieren kann bei sich in der Organisation, im Team, wie man jetzt irgendwie ganz konkret davon profitieren kann, von diesem Toolkoffer, den wir das letzte Mal so ausführlichst besprochen haben. Genau. Ich wollte ganz zu Beginn ist mir nämlich noch so ein Thema aufgekommen, was wir das letzte Mal so ein bisschen vergessen hatten, beziehungsweise wo wir auch noch drüber sprechen wollten, ist dieses ganze Thema Influence Framework, was noch so ergänzend als ein Tool, was du auch für recht wichtig auch erachtest, soweit ich das mitbekommen habe, ist in dem ganzen Werkzeugkoffer. Deswegen würde ich einfach damit nochmal einsteigen und dann können wir im Anschluss einfach uns mal ein bisschen darüber unterhalten, wie ihr das auch vielleicht in Unternehmen reinbringt, dieses ganze Thema.
Super, super gerne. Let's do it. Ne? Also das Influence Framework ist eigentlich für alle da, in Anführungszeichen, die Behavioral Design wirklich bei ihrer Produktentwicklung, beim Product Research, bei der Optimierung von Produkten irgendwie anwenden möchten. Und ich versuche das mal so für den Podcast so visuell zu beschreiben, wie es nur irgendwie geht. Letztlich muss man sich dieses Influence Framework wie so ein Oval vorstellen und im Grunde hat das in alle Richtungen oder in Anführungszeichen vier Dimensionen. Letztlich fängt dieses Influence Framework ganz oben, wie im Design Thinking, halt mit dem Menschen an oder mit meinem User, mit dem ich mich halt irgendwie beschäftige. Und dieser User hat irgendeinen Job to be done. Für alle, die das noch nicht gehört haben, meistens in Anführungszeichen hiren wir Produkte, um irgendwelche Jobs für uns fertig zu bekommen. Beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, hey, ich kaufe mir eine Flasche Wein, dann kaufe ich mir die nicht, weil ich irgendwie Durst habe, sondern der Job ist irgendwie, meine Familie irgendwie bei einem schönen Abendessen happy zu machen oder Freunde einzuladen, ein romantisches Date zu haben. So, das ist der Job to be done, dieser Flasche of Wine, Bottle of Wine. Genau. Und dieser Job muss in Anführungszeichen so einfach wie möglich erfüllt werden. Also oben ist der Mensch, unten ist der Job to be done. Und entweder kann ich diesen Job to be done mit meinem aktuellen Verhalten regeln, Also ich gehe jetzt irgendwie zum Edeka und kaufe mir eine Flasche Wein oder ich gehe zum Kiosk um die Ecke oder ich gehe zu meinem kleinen lokalen Händler, den ich sowieso schon kenne, oder ich gehe einfach nur in den Keller. Also es gibt irgendein ein aktuelles Verhalten, das Current Behavior, was meinen Job to be done erfüllt. Oder auf der anderen Seite, das ist der Gegenpol, gibt es ein, ich sag mal, angesteuertes Verhalten. Und das ist das Desired Behavior. Und das ist das Behavior, was ihr als Team versucht hervorzurufen. Ne? Also beispielsweise können wir das irgendwie auch nochmal mit einem Auto-Fahrrad-Vergleich machen. Also ich bin der Mensch, mein Job to be done ist, ich möchte irgendwie schnellstmöglich von A nach B kommen. Das kann ich entweder mit meinem Current Behavior, beispielsweise irgendwie mit meinem Auto machen. Und das Desired Behavior von beispielsweise Tier oder Lime ist, dass die Leute nämlich mit dem Lime-Roller oder mit dem Tier-Roller fahren. Ne? Und in diesem Gegenpol steht man immer so ein bisschen. Und jetzt gibt es innerhalb dieses Influence-Frameworks noch so ein paar weitere Faktoren, die halt dort eine Rolle spielen. Und es ist so, dass Pains und Gains, Pains sind alle Probleme, die der Nutzer mit der aktuellen Lösung hat, den Nutzer eher zum Desired Behavior schieben. Ne? Also beispielsweise, ich fahre jetzt irgendwie im Auto, das Auto muss ich voll tanken, für das Auto brauche ich einen Parkplatz, für das Auto muss ich teure Versicherungen bezahlen und so weiter und so fort. Also es gibt irgendwie Pains rund um dieses aktuelle Verhalten. Und dann gibt es noch die Gains, das sind sozusagen die Vorteile der neuen Lösung. Ne? Also wenn ich jetzt einen Lime-Roller nehme, dann kann ich einfach direkt vor das nächste Restaurant fahren oder ich kann direkt irgendwie das Ding irgendwie überall abstellen, es ist irgendwie günstiger, ich muss prinzipiell keine Versicherung bezahlen oder sonst irgendwas, aber ich komme auch mit den Job to be done, den ich habe, irgendwie ans Ziel. Jetzt gibt es aber noch zwei andere Pole, die mich wieder zurück zu meinem Current Behavior bringen wollen. Und das ist einmal die Anxieties. Das sind die Ängste, die ich sozusagen vor der neuen Lösung habe. Beispielsweise, ich habe keine Ahnung, wie die App funktioniert. Jetzt muss ich mich hier irgendwie noch was runterladen. Keine Ahnung, während Corona haben irgendwelche Leute sich nicht die Hände gewaschen, die den Roller angefasst haben. Also es gibt ganz viele Ängste, die mich einfach davon wegziehen, doch nicht den Roller irgendwie zu nehmen. Oder vielleicht ist dann da doch irgendwie so ein Sperrgebiet, wo ich den nicht abstellen kann. Oder. Und jetzt wird es irgendwie ganz interessant, das, was mich natürlich sehr, sehr stark wieder zu meinem Current Behavior zieht, ist das Habit, was ich habe. Ne? Also wenn ich auf der Couch sitze und mir denke, ah komm, ich fahre noch schnell irgendwo hin oder ich muss noch schnell irgendwo hin, was mache ich? Das Habit ist wirklich, ich greife ins Regal, nehme meinen Schlüssel, gehe in die Garage und fahre direkt los. Und diese Habits, davon entwickeln wir halt ganz, 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 ganz viele verschiedene für die verschiedensten Dinge. Ne, und innerhalb dieses Influence-Frameworks, wenn man sich das jetzt mal so aufmalt, ich weiß, es ist im Podcast so ein bisschen schwierig, irgendwie diese Frameworks irgendwie rüberzubekommen, können wir an ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Punkten ansetzen. Ne, also wir können erstmal hingehen, den Nutzer verstehen. Wir können erstmal verstehen, okay, was ist denn das aktuelle Behavior und welche Habits bringen ihn denn eigentlich dazu? Wir können überlegen, okay, was sind denn eigentlich die Vorteile von unserem Desired Behavior und vor was hat er denn vielleicht irgendwie Angst bei unserem Desired Behavior, also die Anxieties. Und wenn wir jetzt als Team dieses Influence Framework vor uns haben, können wir genau an diesen Punkten ansetzen und versuchen, unser Produkt zu optimieren.
Okay. Also es ist quasi, also bei mir kam halt im Kopf direkt so diese Analogien einer Waage eigentlich, wo man sagt, okay, zum einen müssen irgendwie die Gains, also die Vorteile eigentlich irgendwo die Nachteile überwiegen, plus aber gleichzeitig auch diese Hürde der Gewohnheit überwinden.
Exakt. Beziehungsweise
die Hürde der Gewohnheit plus der Vorurteile, die man irgendwie gegenüber dem neuen Weg, dann diesem Desired Behavior hat.
Ja.
Verstehe. Würdest du dann sagen, dass man dieses Influence Framework so als Visualisierung eigentlich nehmen kann, zu sagen, okay, ich habe mit diesen ganz vielen verschiedenen Biases, über die wir ja die letzte Folge gesprochen hatten, zu sagen, okay, das ist eigentlich nochmal wie so eine Karte eigentlich, zu sagen, okay, wo ich sagen kann, okay, ich kann hier ansetzen, ich kann aber auch dort ansetzen, ich kann aber auch hier mit den verschiedenen Biases gucken, okay, welcher greift da gerade und wie kann ich das vielleicht so optimieren oder verändern, dass es die Waage dann so beeinflusst, wie ich es haben will, quasi.
Ganz genau. Man kann die Heuristiken und die Biases, die wir in der letzten Folge angesprochen haben, also die Heuristiken, die mentalen Abkürzungen, die wir uns bauen mit der Zeit, und die Biases, also Cognitive Biases, diese mentalen Verzerrungen, die wir haben, die uns irgendwie entscheiden lassen, nicht immer für das Richtige, kann man genau dort irgendwie nämlich implementieren. Und sowohl in den Pains, sowohl in den Gains, als auch in den Habits, als auch in den Anxieties. Also das kann man überall an der Stelle einsetzen. Ne? Also wenn du jetzt beispielsweise, wir nehmen mal Gains und wir nehmen die Heuristik Social Proof. Ne? Und wenn wir überlegen, okay, wir müssen jetzt irgendwie beispielsweise eine Kampagne machen, sage ich jetzt mal, für die Deutsche Bahn, dann können wir mit der Heuristik Social Proof versuchen, die Vorteile, die überwiegen bei einer Bahnfahrt gegenüber beispielsweise dem Nehmen eines Autos, nach vorne treiben.
Okay. Verstehe.
Ne, also wir überlegen jetzt nicht irgendwie bei der Kampagne wieder rum und erzählen irgendwelche fancy Headlines, die irgendwelche Features der Bahn irgendwie nach vorne bringen. Nein, sondern wir überlegen psychologisch gesehen, okay, Menschen tendieren eher dazu, sich der Herde anzupassen, nach Social Proof, anderes Verhalten zu imitieren. Und wenn wir jetzt in der Headline sagen würden, sowas wie, weiß ich nicht, schon 1 Million andere sichern die Umwelt mit ihrer Bahnfahrt oder sowas, ne? Völlig made up, ne? Aber genauso könnte man versuchen, jetzt mit der auch auf Corona-Kampagnen und so weiter und so fort irgendwie einzuschlagen. Ich hatte mal ein Redesign gemacht für diese Corona-App, die aktuell da ist, weil ich finde tatsächlich, dass dort zu wenig Behavioral Design eingesetzt wird. Ne? Also, weil ich weiß, es ist in der gesamten Diskussion um den Datenschutz und so weiter und so fort, aber wenn wir zumindest innerhalb der App zeigen würden, ich weiß es nicht, schon 10 Millionen Leute helfen, Corona zu bekämpfen. Ne, werde Teil dessen. Dann hast du automatisch einen Social Proof da drinne, das macht die Vorteile klarer und so hilft dir dieses Influence Framework einfach so ein bisschen dabei, Ansatzpunkte zu finden.
Okay, genau. Verstehe.
Ja.
Okay, das heißt, dass, um da mal die Brücke zu schlagen zu dem Thema, was wir eigentlich heute so angehen wollen, beziehungsweise ja gerade auch schon angehen, ist ja dieses Thema, wie bringe ich es in eine Organisation? Wo fange ich an?
Ja.
Ist immer schön und gut. Ich finde, es ist immer schön und gut, auch wenn ich einen Podcast höre. Man hört so viel und man bekommt so viele Impulse, aber ich finde es auch immer wichtig, dann auch zu vermitteln, okay, der konkrete nächste Schritt wäre Doppelpunkt.
Ja.
Und würdest du sagen, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie in der Rolle eines Designers, eines Teamleads, wie auch immer, und sage, okay, ich finde es gut, ich finde es gibt mir Mehrwert in meinem Unternehmen, in meinem Projekt, wie auch immer, kann man das oder findest du es sinnvoll zu sagen, okay, ich fange mit diesem Influence Framework an, pack mir unten meine Job to be done hin, das und das muss passieren, wahrscheinlich jetzt auch, wenn es ein größeres Projekt ist, gibt es wahrscheinlich auch einfach mehrere, und sagt dann, okay, das ist der Job to be done. Man guckt sich an, was sind meine Gains, was sind meine Pains, und sich dann immer einen Punkt rauszupicken und zu sagen, okay, und daran arbeiten wir jetzt. Das ist quasi so eine Art Prozess, den man ja dann eigentlich auch irgendwo hat.
Absolut. Das Influence Framework ist ein super Blueprint, um prinzipiell mit Behavioral Design mal anzufangen. Ich glaube, vorneweg muss man sich jedoch noch einmal die Frage stellen, für was wollen wir denn eigentlich machen? Eigentlich gibt es da nur zwei große Kategorien, in Anführungszeichen. Es gibt einmal das Thema Product Research und einmal wirklich so, ich sag mal, ich nenne es jetzt einfach mal Product Optimization. Mhm. Nee, darunter würde fallen jetzt irgendwie User Experience verbessern, Conversion Rates optimieren, Customer Lifetime verbessern und so weiter und so fort. Und da muss man erstmal einen Unterschied machen, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Ne, und je nachdem, was dort der Fall ist, dann kann ich überlegen, wie ich mit den verschiedenen Frameworks, ob das jetzt vom letzten Mal auch das BJ Fogg-Modell ist, ein Hooked-Modell oder ein Influence-Framework ansetzen kann.
Okay.
Ne? Aber prinzipiell kann man schon sagen, dass das Influence-Framework ein guter Start dafür ist. Und ja.
Ja, nee, bitte. Du wolltest noch was sagen.
Und gut, dass du es auch am Anfang schon mal gesagt hast, ne, man kann sich auch einfach Teilbereiche dessen halt immer rausnehmen. ne, man muss jetzt nicht auf einmal irgendwie das Gesamte wieder lösen, sondern man beschäftigt sich erstmal nur mit den Pains, man beschäftigt erstmal nur mit den Gains, erstmal Anxiety und dann kann man da in die Tiefe gehen und irgendwie so ein größeres Bild in Anführungszeichen zeichnen.
Okay, das wäre nämlich auch noch so ein Punkt gewesen, mit dem ich eigentlich einsteigen wollte. Ja. So blöd es vielleicht auch klingt und ich meine, viele werden es wahrscheinlich auch nicht mehr hören können, aber dieses ganze Thema Designprozess, ich meine, es gibt im Idealfall einen Prozess, dem du ja folgst im UX-Design. Angefangen beim Research, dann über eine konzeptionelle Phase, bis man dann irgendwie nach ein paar Schleifen, ich meine, fertig ist man nie, aber irgendwo halt dann einen Prototypen hat und ein Produkt hat, wo man sagt, okay, das kann man jetzt mal so raushauen. Wo würdest du sagen, oder gibt es verschiedene Punkte, an denen man mit Behavioral Design ansetzen kann? Du hattest es gerade eben schon angesprochen, kommt darauf an, ob man jetzt eher in der Research-Phase ist oder ob man eher in einer Lösungsfindungs- oder Optimierungsphase ist. Gibt es da Unterschiede? Ist es überall dann irgendwie der gleiche Ansatz? Oder wo macht es Sinn, mit diesem Behavioral Design einzusteigen?
Also das Spannende an Behavioral Design ist ja, dass es diese Kombination aus Behavioral Science und Design Thinking letztlich ist. Und dementsprechend würde ich, wenn wir von Prozessphasen sprechen, immer versuchen, das anhand des Design Thinking Prozesses halt irgendwie festzumachen. Und ich sag mal, gerade in dem Teil so Verstehen und Beobachten, da ist halt Behavioral Design super interessant, weil du guckst dir, ich finde es irgendwie im Service-Design sogar fast noch ein bisschen interessanter als im Produktdesign, digitales Produktdesign. Ne? Im digitalen Produktdesign, ja, klar, kannst du gucken, wie sind die Fingerbewegungen, wie sind die Augenbewegungen der Menschen und so weiter und so fort. Klar, kannst du gucken, wie der Klickpfad ist, den die gehen. Im Service-Design ist es aber nochmal viel, viel interessanter, weil du das Umfeld noch mit einbeziehst. Ne? Also wenn du beispielsweise, sagen wir mal, wie wir testen, also Tesla wird wahrscheinlich eine Menge Tests gemacht haben, wie diese Ladestationen von denen funktionieren, ne? Oder irgendwie andere Automobilhersteller werden da auch irgendwie viel dran rummachen. So, versteht der Nutzer, wie jetzt funktioniert der Tankdeckel wie ein Tankdeckel früher?
Ja, so,
ne?
Ja.
Also stimmt, allein, ja. Allein das ist schon ein Bias, den wir haben, ne? Also dann sag ich mal, ein Mensch, der sich einen Tesla leisten kann, hat irgendwie einen gewissen Bias, wie sozusagen Tankdeckel funktioniert.
Ja.
Muss der jetzt genauso funktionieren und dann beobachtest du die Menschen halt irgendwie währenddessen, ne? Und vielleicht kann man da feststellen, dass es gewisse Heuristiken gibt, gewisse Abfolgen gibt, die eigentlich nicht rational getrieben sind, sondern völlig irrational getrieben, ne? Und da kann man in dem Recherchepart super, super viel mit Behavioral Design erstmal machen, um einfach nur zu verstehen. Es geht gar nicht da irgendwie schon irgendwie groß um Ideation oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur ums Verstehen. Und einfach dieses große Buzzword Empathie, ne, hat ja im Design Thinking auch einen riesen Stellenwert. Und eigentlich ist es nichts anderes plus so ein bisschen was Gepushtes. Ne, also man kann halt einfach, wenn man so, ich sag mal, diesen Cognitive Bias Codex irgendwie noch neben sich liegen hat, ein bisschen empathischer noch herausfinden, deswegen hat er jetzt sich so verhalten, wie er verhalten hat. Oder deswegen laufen die jetzt völlig in die andere Richtung. Oder. Das ist da ziemlich, ziemlich interessant.
Ja, bitte?
Ich laufe schon wieder viel zu viel. Heute ist ein kompletter Wasserfall einfach nur wieder unterwegs.
Ja, nee, was ich sagen wollte, weil du gerade, da wollte ich kurz einhaken, weil du meintest, das macht es einfach leichter verständlich, zu sagen, okay, so auf dies, also deswegen verhält sich jemand so und so. Wenn ich dieses Thema jetzt, also ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich beschäftige mich einfach mal ein bisschen, ne, näher mit Behavioral Design, ich meine, wir reden da immer so über dieses Implementieren darüber, so als wäre das irgendwie ein Tool, wo ich sage, da kaufe ich mir jetzt eine Lizenz für, verteile es an meine Mitarbeiter und dann kann das jeder. So ist es ja nicht. Ich meine, es ist ein Thema, damit beschäftigt man sich. Und es gibt einem ja dann eigentlich eher ein passives Verständnis, so zumindest jetzt von meiner Sichtweise her. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte halt irgendwie die Zeit auch aufbringen, vielleicht meine Leute dahingehend schulen, können wir ja dann später noch drüber sprechen, wie man das anstellen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für andere Stakeholder dann einfacher ist, sich reinzudenken und auch irgendwo auch die Relevanz von diesen ganzen UX-Themen zu verstehen. Ich weiß nicht, was du da für Erfahrungen gemacht hast, aber vor allem als Freelancer könnte ich mir das sehr sinnvoll auch aus der Perspektive vorstellen, zu sagen, okay, ich wende das an, um einfach auch anderen Stakeholdern das besser einfach greifbarer zu machen, auf einer psychologischen Ebene.
Ja, absolut. Also da springen wir schon vom einem Thema zum nächsten. Ich schließe mich trotzdem da direkt einfach mal an, ne? Also das Tolle an Behavioral Design ist, es ist oftmals ein Türöffner für UX-Designer in eine höhere Management-Ebene. Weil oftmals beschäftigen sich Manager nicht unbedingt damit, wie jetzt irgendwie UX besser sein kann, ne? Wie man was simplifizieren kann, wie man, weiß ich nicht, die App irgendwie besser machen kann oder sonst irgendwas, also damit vielleicht schon, aber meistens wird sich damit ja beschäftigt, ja, wie kriegen wir die Leute von A nach B?
Ja.
So, das ist das Diskussions, das ist das Diskussionslevel, auf dem man halt irgendwie so ist, ne? Und wenn man dann irgendwie mit verhaltenspsychologischen Themen reinkommt, was eh schon so eine Scientific-Welle irgendwie mit sich springt. Also wir diskutieren, und das ist sehr interessant, ne? Also wenn du dich jemandem vorstellst, hallo, ich bin Designer, ich mache irgendwie, dann sind alle Leute auf dem Trichter so von wegen, ja, die machen die Webseiten und diese Apps da irgendwie schön. Ja. Wenn du sagst, aber ja, ich bin Behavioral Designer und ich beschäftige mich mit verhaltenspsychologischen Prinzipien, dann ist direkt so, okay.
Ja.
Basically, you're making the same stuff, so. Aber am Endeffekt vom Tag kannst du auf einer anderen Ebene diskutieren. Und das hat ja auch nichts, du heuchelst ja nichts in Anführungszeichen vor, ne? Oder du, also das hat jetzt so den Beigeschmack von wegen, ja, jetzt kann man am Ende irgendwie das nur schön verpacken und das ist irgendwie verarscht man da die Leute, aber das ist ja kompletter Quatsch. Eigentlich machst du genau das Gleiche. Ja. Nur es ist, du findest eine bessere Diskussionsgrundlage.
Ja.
Also das ist das, wo es nämlich oftmals bei Designern hakt. Alle haben irgendwie oftmals richtige, gute Anpassungen und Ideen und so weiter und so fort, aber die Diskussionsebene mit dem gewissen Stakeholder ist halt eine andere. Ja. Und da hilft Behavioral Design total, das irgendwie auf eine nächste Stufe irgendwie zu bringen.
Ja, das genau, das dachte ich mir nämlich auch, dass es ja sehr sinnvoll, oder man hat so einen kleinen gemeinsamen Nenner, weil jeder, wenn man sagt, okay, hey, das ist so und so, ist es dir schon mal aufgefallen, du öffnest so am Tag, keine Ahnung, 150 Mal Instagram, einfach nur aus Gewohnheit und weil du halt gerade nichts anderes zu tun hast und weil es dir kein Stoppsignal irgendwo gibt beim Durchscrollen. Ja. Ah ja, kenne ich, stimmt. Ah, okay, das ist okay. Oft, weißt du, so man hat so diesen kleinen gemeinsamen Nenner. Bitte?
Ich lieb's, heute ist Unterbrechentag auf jeden Fall. Ich wollte es nochmal so auf so eine kulturelle Ebene bringen, ne? Also du hast ja oft in Unternehmen gerade dieses Thema kultureller Wandel, Digitalisierung, das wird alles so in einen Topf irgendwie geschmissen und witzigerweise hängt das ja auch alles zusammen, ne? Also jetzt kannst du auf der einen Seite als Designer irgendwie um die Ecke kommen und sagen, ja, unsere interne Plattform, die hat eine richtig schlechte UX und Usability und bla 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 und deswegen kümmert sich da irgendwie niemand drum und keiner nutzt es. Dann hören die wahrscheinlich eher wenige Leute zu. Wenn du aber über die andere Diskussion kommst, als Designer, und sagst, ja, wir müssen kulturelle Wandel vorantreiben, aber verhaltenspsychologisch können Menschen nur ihr Verhalten ändern, wenn, dann kommst du mit dem BJ Fogg-Modell und dann sagen alle, ja, stimmt. Und dann hintenrum kannst du anfangen, in der letzten Instanz die Usability der Plattform zu verbessern, weil wir wissen, nur wenn eine gewisse Ability, also die Möglichkeit, etwas zu tun ist, gegeben ist, werden die Leute das anpassen. Also du drehst einfach die Diskussion um und du kommst somit als Designer in eine ganz andere Position mitzugestalten und zu diskutieren.
Ja, genau, das ist genau der Punkt. Und ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen mit meiner Frage ein bisschen off-topic gekommen, aber genau so ist es ja auch andersrum. Wenn du jetzt zum Beispiel als Design Manager oder in irgendeiner führenden Position, man muss Sachen managen, etc. Man hatte dann eben auch super viel mit Stakeholdern zu tun aus anderen Departments. Das befähigt einen ja dann auch, sag ich mal, die Wichtigkeit und Relevanz der eigenen Abteilung und des eigenen Jobs und sag ich mal, nicht zu rechtfertigen, aber einfach, es verbessert die Kommunikation auch, weil man eben diesen kleinen gemeinsamen Nenner hat, über den man dann kommen kann intern. Deswegen ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt. Was ich mir manchmal so auch die Frage stelle, weil wir vorhin auch drüber gesprochen hatten, und da habe ich jetzt leider überhaupt gar keine Insights, weil ich die Erfahrung nicht mitbringe, aber hast du die Erfahrung oder schon mal die Sorge gehabt oder musst du dich irgendwie darauf zurückbesinnen, dass man sich manchmal drin verzettelt, dass man manchmal sagt, okay, ich will es jetzt machen, okay, wo ist jetzt hier, wir hatten uns in der letzten Folge schon drüber unterhalten, dass es ja, man hat da nie alle Heuristiken und Themen im Kopf, sondern es ist eigentlich eher wie ein Lexikon, dass man sich so zurechtlegt. Und hast du das manchmal, dass wenn du es auf dieses Toolkit eigentlich zurückgreifst, auf diesen Werkzeugkoffer vom Behavioral Design, dass du dich manchmal in Sachen verzettelst? Weil ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht manche irgendwie vor diesem riesen Buzzword auch irgendwie Angst haben, zu sagen, okay, wenn ich das jetzt irgendwie mir aneigne, keine Ahnung, verliere ich mich total drin in meiner täglichen Arbeit.
Also ich glaube, das ist eine Krankheit, die bei vielen Designern, auch bei mir irgendwie da ist, unabhängig davon, ob du Behavioral Design machst oder nicht. Also ganz tiefe Graben und immer mehr verstehen und nochmal ausprobieren und nochmal eine Variante hier und dann nochmal den User versuchen, irgendwie klarer irgendwie ein Bild zu ziehen und so weiter und so fort. Also man muss auch im Behavioral Design einfach sagen, fail fast, fail often trotzdem, ne? Also nur weil du jetzt irgendwie über mehr Heuristiken weißt und so weiter und so fort, sollte man es tunlichst vermeiden zu glauben, nur weil ich jetzt irgendwie viel über verhaltenspsychologische Prinzipien gelesen habe, mir das ein oder andere Framework aneigne, dass ich weiß jetzt 100%, was meine Nutzer wollen. Ja. Niemals. Das funktioniert einfach nicht so. Ne? Schön wäre es so. Also dieses Thema vom gläsernen Kunden wird auch nicht mit Behavioral Design realer. Ne, also es ist einfach nur, wie gesagt, halt eine Hilfestellung dafür. Und du kannst dir halt solche Cheat-Sheets machen, wo du dir beispielsweise, wie man Menschen besser motivieren kann, einfach aufschreibst, hey, können wir mal Distinctiveness checken, können wir mal Loss Aversion checken, können wir Social Norms checken, können wir Personalization checken halt, ne? Und da einfach mal kurz drüber gehen und gucken, ist da irgendein Anknüpfpunkt. Aber irgendwann muss man dann einfach auch wieder einen harten Cut machen und das rausschippen und dann gucken, wie wir damit weitermachen. Genau, aber natürlich hat das alles Potenzial, gerade wenn du dann anfängst, irgendwie Personas zu machen, die ja irgendwie Käse sind, wenn du sie so auf dem Papier einfach nur erstellst und dann denkst du, ja, aber unsere Persona per Social Norm Heuristika Plan, it's not gonna happen.
Ja, das ist auch, ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, den ich da gerne draufstellen würde, ist ja, ja. Es ist ja nicht die Bibel, so. Also Behavioral Design ist nicht, oder keine Ahnung, es ist irgendwie nicht so das Allheilmittel für alles, sondern es ist, glaube ich, einfach nur so ein weiterer Werkzeugkoffer, den man sich mitnehmen kann, der halt viele Sachen auch vereinfacht. Und so ist es ja dann auch, wenn man sagt, okay, ich möchte das mit in meine Organisation nehmen, ich möchte mich näher mit dem Thema beschäftigen, um anderen Leuten das eher vielleicht auf einem gemeinsamen Nenner sprechen zu können. Ist es ja nicht so, dass man jetzt irgendwie auf einmal alle Probleme damit löst, sondern man muss immer noch ein Testing machen und so weiter. Wir hatten es eben auch, dieses ganze Thema auf einem Nenner dann sprechen. Denkst du, es macht Sinn, sag ich mal, diese ganze verhaltenspsychologischen Themen auch in andere Abteilungen mit reinzutragen, zu sagen, okay, beschäftigt euch, hey, wie wär's, wenn ihr euch auch mal damit beschäftigt, vielleicht hilft euch das weiter? Siehst du da Schnittpunkte? Yeah.
Ja, auf jeden Fall. Gerade so den Bereich HR, ne? Also HR ist eigentlich der Bereich, wo es irgendwie um menschliche Kommunikation, zwischenmenschliche Sachen zu tun geht, sowohl irgendwie Mitarbeiterentwicklung, Hiring-Prozesse und so weiter und so fort. Das hat, glaube ich, unglaublich viel Potenzial, dort irgendwie auch Anklang zu finden. Also ich überlege halt, wenn man ich sag mal, wenn man so einen neuen Hiring-Prozess irgendwie entwickelt und ich weiß, welche Stakeholder irgendwie darüber entscheiden, wer jetzt irgendwie genommen wird oder nicht, werden die, weiß ich nicht, irgendwelche Biases haben, so von wegen, ja, nee, keine Ahnung, der nur Englisch spricht, den nehmen wir nicht. Oder der früher irgendwie XY studiert hat, der kann nicht qualifiziert sein für bla bla bla. Ne? Also da gibt's irgendwie auch bestimmte Effekte, wo man so ein bisschen drauf achten muss, dass man da nicht irgendwie, ja, also man kann sich selber auch ziemlich kontrollieren, ne, auch wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Mitarbeitergespräch führt oder sowas und man hat so ein bisschen das Wissen über diese Prinzipien und vor allem auch die Empathie, den Nutzer, oder nicht den Nutzer, aber den Mitarbeiter, der vor mir sitzt, in so einer Stresssituation irgendwie besser einzuordnen, dann hilft einem das total. Also sowohl, wie gesagt, bei dem für einen selber, aber auch bei der Konzeption von so einem Prozess, von so einem Hiring-Prozess, macht total Sinn. Oder vielleicht auch noch an letzter Stelle, wenn es wieder um Mitarbeitermotivation geht, ne? Also wenn man sagt, hey, wie können wir vielleicht, weiß ich nicht, Arbeitsplätze krasser personalisieren? Wie können wir beispielsweise, ich hatte bei einer Keynote letztens ein Beispiel gebracht von so Stand-up-Meetings. Ne, wenn wir sagen, kurz mal Stotteranfall kriegen, Alter. Oh gosh, ey. Also wenn wir sagen wollen, okay, wir wollen in Zukunft bei uns in der Organisation nur noch Stand-up-Meetings machen, aber wir haben nur noch riesige Tische irgendwie, die schon aus den 80ern irgendwie in diesen Meetingräumen stehen. Alles ist voll mit Stühlen. Wir sitzen alle irgendwie 30 Meter entfernt. Jetzt bei Corona ist in Ordnung. Sollten wir uns vielleicht mal darüber Gedanken machen, okay, können wir mit, weiß ich nicht, so stehenden Tischen, so Bartischen irgendwie dazu beitragen, dass unsere Mitarbeiter in Zukunft zum einen mehr stehen, dadurch irgendwie schnellere, irgendwie bessere Stand-Up-Meetings machen können. Und wenn man das irgendwie so reinbringt, da fällt einem erstmal auf, was man mit Behavior Design alles machen kann.
Ja.
Ne, also da geht's nicht immer nur, also der Outcome von Behavior Design ist da zwangsweise nicht immer irgendwie ein Strategy Paper, sondern der Outcome kann auch sein, eine andere Architektur oder eine andere Form von Meeting.
Ja.
Das
ja.
Funktioniert irgendwie da auch an der Stelle alles.
Also genau, also es ist, glaube ich, auch hätte ich jetzt, sag ich mal, von meiner Warte her auch gesagt, dass es ganz generell in vielen Bereichen auch einfach helfen kann. Und schon allein meiner Meinung nach aus dem Sinn sinnvoll ist, das einfach in seine Organisation mit reinzunehmen. Es ist nicht nur Design. Es ist natürlich, bietet sich da natürlich an, aber es ist, wie gesagt, nicht nur Design. Und dementsprechend auch vielleicht für andere Abteilungen oder Themen spannend. Was ich noch fragen wollte, ist, ich meine, du bist in diesem ganzen Kosmos natürlich unterwegs, ne? Du machst es Tag ein, Tag aus, bei dir ist es irgendwo immer präsent. Wenn man sich jetzt aber jemand anderen irgendwie nimmt, der sich jetzt da einlesen will, findet es spannend und so weiter und so fort, was würdest du empfehlen? Du hast vorhin schon mal kurz von Cheat Sheets gesprochen, dass man einfach, ich meine, du wirst es selber wissen, man liest irgendwas, mega spannend so, sollte ich mir angewöhnen. So, nach 2 Wochen ist aber der Effekt irgendwie wieder verpufft. So, das ist ja auch nachgewiesen, Bücher lesen ist ja eigentlich irgendwie sinnvoll für Impulse, aber wenn man nicht immer wieder über dasselbe Thema liest oder dieselben Themen öfter liest, dann hakt sich das einfach nicht so ein im Kopf. Gibt's da so bestimmte Sachen, die du vielleicht immer noch machst oder die du vor allem mal am Anfang gemacht hast, wo du sagst, okay, das hilft dir einfach, diesen Werkzeugkoffer irgendwie immer direkt abrufbar zu haben, zum Beispiel jetzt diese Cheat Sheets oder vielleicht auch noch andere Sachen, die du da gemacht hast?
Ja, also klar, auf jeden Fall, so das Influence Framework hilft total, aber auch dieses das BJ Fogg Modell hilft an der Stelle total. Klar, wenn man initial das irgendwie starten will, hilft natürlich auch total erstmal ein Training zu machen und das begleitet von jemandem mitzumachen, aber direkt an einem konkreten Fall, den man irgendwie für sich lösen muss. Ne? Also dadurch, dass man am Anfang noch gar nicht so weiß, okay, wo können wir denn irgendwie überall ansetzen, ist es viel leichter, wenn du sagst, ich komme mit einer konkreten Challenge in ein Training oder ich buche irgendwie ein Inhouse-Training, wir gehen einfach mal 2 Tage hin in ein Workshop-Format, was so eine Mischung, einfach so eine Mischung aus Training und Workshop ist, Learning by Doing, und versuchen das mal bei uns anzuwenden und gucken mal, okay, wir machen mal den Katalog am Anfang auf, wir suchen uns eine Methodik aus diesem Behavior Design Kosmos irgendwie raus und versuchen mal, ob das für uns irgendwie Sinn macht und prüfen dann anhand von einem Prototypen, Test und so weiter und so fort, ob das Ergebnis uns irgendwie taugt. Das kann ich irgendwie jedem empfehlen. Klar, und nebenbei die ganzen Bücher lesen und so, Das hilft natürlich auch mal ein bisschen.
Kann man auch noch machen. Machst du eigentlich so Workshop-Themen? Weiß ich jetzt gar nicht.
Genau, also im Moment sind das immer nur Inhouse-Trainings, die halt direkt irgendwie von bestehenden Kunden angefragt werden. Wir sind aber auch, also klar, die können immer angefragt werden über Hello Create. Und wir sind jetzt aber auch dran, wirklich ein offenes Training zu konzipieren, was dann 2 Tage geht und wo du halt nach dem 2. Tag wirklich über die Methoden Bescheid weißt und wo du an der konkreten Aufgabe einfach mal das Ganze ausprobiert hast. Es ist halt so ein bisschen einfach wegen Covid das Problem, dass man nicht weiß, okay, müssen wir es jetzt völlig remote irgendwie planen, können wir es doch in Präsenz machen, wie viele Leute können kommen. Im August hätte ich dir dazu was anderes gesagt als jetzt.
Ja, ja, ja.
Aktueller Stand, es ist Oktober, 13. Oktober 2020, wir sind ungefähr bei 5.000, 6.000 Infizierten. Mal schauen, wo wir irgendwie in 3 Wochen stehen.
Ja, für die Nachwelt festgehalten jetzt, ne? Okay, aber ich habe mich auch mal ganz kurz eingegoogelt und es gibt da auch Trainings, falls jemand sich das, sag ich mal, von jemandem oder gemeinsam das mit jemandem halt direkt irgendwo anwenden will, wo man sagt, okay, der hat das wirklich schon gemacht, der hat da Interesse dran, der weiß, wie es läuft, dann glaube ich, ist es nicht verkehrt. Es ist, glaube ich, auch, sag ich mal, kein Muss jetzt, um das Thema irgendwie zu verstehen. Ich glaube, es ist kein Rocket Science. Am Ende des Tages, glaube ich, siegt dann auch einfach die Interesse oder das Interesse, weil die sagen, das Interesse, das man mitbringt, sich mit solchen Themen näher zu beschäftigen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das hat auch bei mir irgendwie, als ich mich angefangen habe mit dem Thema zu beschäftigen, ne, du fällst dann einfach in so ein Loch rein und denkst so, oh wow, was das alles irgendwie gibt. Ja. Und dann musst du aber irgendwann nochmal so zumachen und sagen so, das genau jetzt, das hilft mir jetzt gerade jeden Tag weiter und alle anderen Sachen aus dem Thema kann ich irgendwie so ein bisschen aus vor lassen. Ne, das ist, finde ich, ist irgendwie im UX-Design irgendwie auch, ne? Also oder gerade bei der Recherche. Für mich ist irgendwie User-Interviews und so Observation-Sachen, that's it. Also viel mehr an Recherche hau ich ehrlich gesagt auch nicht in meinen Arbeitsalltag rein, so weil das die beiden Sachen, wo ich sage, das bringt mir am meisten Value, das war's. So, und dann entscheidet man sich, arbeitet man mit dem, was am meisten für einen Sinn macht.
Okay. Ich würde das Ganze vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, so dieses Behavioral Design, wie nimmt man das mit rein? Also am Ende des Tages ist es ja eigentlich, also unterbrich mich gern, wenn ich jetzt irgendwas irgendwie Quatsch erzähle und uns absolut disqualifiziere für jegliche fundierte psychologische Zuhörerschaft. Aber am Ende des Tages ist es ein Toolkoffer, den man mitnehmen kann, um einfach in seinem Designprozess besser zu werden, um Sachen vielleicht einfacher zu verstehen, um die Kommunikation mit verschiedenen Schnittstellen, sei es jetzt Business-Schnittstellen, sei es jetzt Development-Schnittstellen, einfach um da auf einem vernünftigen Nenner zu kommunizieren. Solche Themen wie das Influence Framework oder das BJ Fogg Modell sind dabei halt einfach Tools, die man benutzen kann, um, sag ich mal, sein Behavioral Design dran aufzuhängen, um das irgendwohin mitzunehmen in der Organisation. Es hilft halt super, sag ich mal, Dinge zu verstehen und zu verstehen, wieso. Natürlich auch jetzt, wie du es vorhin gesagt hast, in der konzeptionellen Phase natürlich auch irgendwie begleitend immer sinnvoll, dieses Verständnis zu haben, aber eigentlich noch vorher im Service Design oder ganz generell im Service Design den kompletten Kontext und die Hintergründe dahinter zu verstehen. Darum geht's. Und wenn man das Ganze irgendwie wirklich angehen will, dann denke ich mal, ist es schon mal ein sehr guter Schritt, sich einfach ein bisschen näher mit zu beschäftigen, das ein oder andere Buch zu lesen. Vielleicht hast du am Ende ja dann auch noch eine Empfehlung, genau das ein oder andere zu lesen, sich vielleicht, wenn man Lust hat, einen Workshop mal zu organisieren, entweder für sich selber, für sein Designteam, gerne auch bei Hello Create, beim Fabrice. Dann denke ich, ist das schon mal ein ganz guter Schritt und der Rest wird wahrscheinlich von selber kommen, ne? Wie es halt immer so ist.
Auf jeden Fall. Ich finde, hättest es nicht besser zusammenfassen können.
Sehr gut. Hast du noch Lektüren, die oder irgendwelche Websites oder weiß ich nicht, Themen, wo du sagst, okay, da hast du eigentlich relativ viel draus ziehen können?
Ja, also auf jeden Fall, klar, man kann Nudge lesen, und man kann Hooked lesen.
Wir hatten, glaube ich, das von Daniel Kahneman hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt auch.
Genau, Thinking Fast and Slow, schnelles Denken, langsames Denken ist, glaube ich, der deutsche Titel. Das ist tatsächlich eher so das wirklich, ich sag mal, wissenschaftlichste Buch aus der Ecke, ne? Hooked ist tatsächlich ein bisschen angewandter, tatsächlich direkt auf digitales Produktdesign. Ansonsten sind es ganz viele. Es gibt von Ogilvy Consulting noch einen Bereich Behavioral Design, die hauen auch immer mal ganz gerne Sachen raus. Das Nudge Stockfest heißt es. Das ist auch ziemlich cool. Das war jetzt, glaube ich, vor 2 Monaten oder sowas. Mit ganz, ganz, ganz vielen spannenden Keynotes. Und das sind so meine Quellen aktuell, wenn ich ehrlich bin. Ich das ganze Thema ist halt auch noch eine super, super junge, wie nennt sich das noch, Methodik oder Disziplin. Im Endeffekt vom Tag kann man da irgendwie viel mitnehmen und dann anfangen, seine eigenen Regeln zu schreiben. Ne? Und dann gucken, wie das für einen irgendwie am besten taugt.
Am besten, ja, anwendbar ist auch. Ja, und vielleicht hoffentlich in naher Zukunft, fingers crossed, auch vielleicht bei irgendwelchen Vorträgen, Events, wie auch immer.
Klar.
Hoffen wir es mal, dass das ganze Thema schnell rum ist. Ich meine, du hast das vorhin sehr gut zusammengefasst. Noch 13. August, 13. Oktober und wir sind noch far from normality. Also mal gucken.
Aber ja, auf jeden Fall. Also wir haben halt das mit, wir versuchen halt irgendwie Remote Meetups zu machen, wo wir immer mal wieder darüber sprechen, was mit Behavioral Design so geht. Und da klar kann man irgendwie immer frei dran teilnehmen und da werden wir auch irgendwie gerne, laden wir gerne immer zu ein, auf jeden Fall.
Genau. Alles klar. Ansonsten meldet euch beim Fabrice, meldet euch bei mir. Ich kann auch gerne den Kontakt herstellen. Und ansonsten ja. Vielen, vielen Dank, Fabrice, dass du da warst, dass wir auch ein bisschen darüber sprechen konnten, wie man es mit rein in seine Organisation ist. Am Ende des Tages gar nicht so schwer. Ist kein Rocket Science, das Ganze auch bei sich zu machen.
Nee, keine Rocket Science, aber viel Magic, würde ich sagen. genau, also alle, die noch irgendwie Fragen dazu haben, verlinke irgendwie alle Kontaktdaten von mir, weiß ich nicht, nochmal in den Shownotes oder sowas. Und ansonsten würde ich jetzt schon nochmal sagen, viel Spaß mit Behavioral Design. Ja, und vielen lieben Dank natürlich, dass ich hier sein durfte. Ich bin immer wieder gerne da, immer auf jeden Fall. Danke dir.
Vielleicht wirst du ja ein wiederkehrender Podcast-Gast. Mal sehen.
Ich hoffe es.
Sehr cool. Machen wir. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zur nächsten Folge.